Ups, hallo ihr Lieben. Der März ist in vollem Gange, die Vöglein zwitschern. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Freude wie ich an dem wundervollen Frühlingswetter. Jetzt geht's mal wieder weiter. Michael Strogoff ist geblendet. Es geht ihm sehr, sehr, sehr schlecht. Er kann gerade noch krauchen und hat seiner Mama, ich glaube, ein paar tröstende Worte irgendwie zugeflüstert, bevor er sie verlassen hat. Und Nadja, die das alles natürlich mit ansehen musste, hat ihm ihre Hilfe angeboten und sagt, dass sie ihn nun nach Irkutsk zum Großfürsten führen würde. Mal sehen, wie das ausgeht. Ich drücke die Daumen den beiden. Ich finde, die haben es verdient. Ansonsten, finde ich es einfach großartig. Ich habe jetzt wieder mal gesehen, es gibt eine ganze Menge Leute, die vielleicht neu eingestiegen sind. Herzlich willkommen bei dieser kleinen Vorlese, bei diesem kleinen Vorlesepodcast. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit mir, mit meiner Stimme. Und jetzt geht's auch schon wieder los. Das 17. Kapitel heißt Unermüdlich weiter. Kaum eine halbe Stunde später hatten Michael und Nadja die Stadt hinter sich. So sehr hatte die allgemeine Festfreude die Wachsoldaten angesteckt, dass es keinerlei Kontrollen gab und viele Gefangene die Gelegenheit zur Flucht ergriffen. Nadja hatte bei der grausamen Exekution zuschauen müssen. Nur ein Gedanke hatte sie aufrechterhalten: Michael fortan zu helfen und ihn zu seinem Ziel zu führen. »Wir müssen heute viel schaffen, damit wir aus dem Bereich der Vorposten kommen. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir Krasnojarsk vor den tatarischen Truppen erreichen«, sagte sie tapfer zu Strogoff, als sie beide in Richtung Irkutsk marschierten. Und so wanderten sie die ganze Nacht hindurch, 12 Stunden lang. 50 Werst hatten sie hinter sich, als sie das Städtchen Semilowskoje erreichten. Fast alle Einwohner waren aus Furcht vor den Tataren geflohen. Nadja führte ihren Begleiter in ein Haus und ließ ihn auf der Ofenbank Platz nehmen. Mitleidig, dankbar und voller Zärtlichkeit blickte sie ihn an. Jetzt erst sah sie die geblendeten Augen. Wimpern und Brauen waren verbrannt. Die Lider hingen halb über dem Augapfel. Das Weiße war seltsam in Fältchen gezogen, die Pupillen übernatürlich erweitert. Aber wenn der glühende Stab auch die Sehnerven zerstört haben mochte, die Augen selber schienen fast unverändert. »Bist du da, Nadja?« Strogoff streckte die Hände aus. »Natürlich, Michael. Ich werde dich nie verlassen.« Zärtlich streichelte er ihre Hand. Zum ersten Mal hörte er aus ihrem Munde seinen richtigen Namen. »Du darfst dich nicht an mich binden, Nadja. Ich halte dich doch nur auf und dein Vater wartet sehnsüchtig.« »Mein Vater würde es mir nie verzeihen, wenn ich dich in dieser Lage allein ließe, Michael.« Sie wollte von seinen Einwänden nichts wissen. »Und du benötigst mich doch mehr als mein Vater. Hast du es etwa aufgegeben, nach Irkutsk zu kommen?« »Auf keinen Fall!« »Ich wusste es. Aber ohne Brief?« »Den Kurierbrief hat Iwan Ogarev, das stimmt. Aber trotzdem, sie haben mich als Spion beschimpft. Und nun werde ich wie ein Spion handeln. Ich werde in Irkutsk viel zu berichten wissen. Aber das bedeutet, dass ich vor Ogarev dort sein muss.« »Und ich werde mit dir gehen.« »Aber man hat mir alles genommen, was ich besaß, Nadja.« »Ich habe noch ein paar Rubel und meine Augen. Damit sehe ich für dich. Und ich führe dich, wohin du allein nicht gelangen kannst.«
»Und wie sollen wir weiterkommen?«
»Na, zu Fuß.«
»Aber wovon sollen wir denn leben?«
»Wir werden schon Leute finden, die uns helfen.«
»Also gut, Nadja. Dann gehen wir also weiter.«
Ehe sie aufbrachen, hatte Nadja noch die wenigen Straßen abgesucht
und fand ein paar Menschen, die ihr zu essen und zu trinken gaben. Ein Ende Gerstenbrot und etwas Honigwein konnte sie dem Reisegefährten bringen, so dass er Hunger und Durst zu stillen vermochte.
»Aber du isst auch, Nadja«, fragte er sie immer wieder.
»Natürlich«, antwortete sie. Dabei begnügte sie sich mit dem, was er übrig ließ. Tapfer und ohne Klage schritt Nadja dann an seiner Seite über die endlose Straße.
»Wir müssen den Tataren zuvorkommen«, drängte Michael immer wieder und bemerkte dabei gar nicht, wie schwer es dem Mädchen wurde, mit ihm Schritt zu halten.
»Sind wir erst in Krasnojarsk, so ist schon viel gewonnen. Sicherlich wird der Gouverneur mir eine Möglichkeit verschaffen, schnell ans Ziel zu gelangen.« Schweigend zogen die beiden dahin. Nur so konnte Nadja verbergen, dass sie fast am Ende ihrer Kräfte war. Plötzlich blieb Michael stehen und lauschte.
»Ist da nicht jemand auf der Straße?«
»Ich sehe niemanden.«
»Aber da kommt doch was!«
Jetzt wurde auch Nadja darauf aufmerksam.
»Vielleicht sind es Tataren. Gib Acht, ob wir uns verstecken müssen.«
Nadja bat ihn, einen Augenblick zu warten. Sie wollte bis zur Kurve zurückgehen, um vielleicht von dort aus zu erkennen, was es sei. Gleich darauf war sie wieder neben ihm.
»Hinter uns kommt ein Wagen. Der Kutscher ist offenbar noch recht jung.«
Ob es erforderlich war, sich am Wegrand zu verstecken, um das Fahrzeug vorbeizulassen? Oder sollte er etwa versuchen, um einen Platz auf dem Wagen zu bitten? Nur für Nadja. Er spürte, dass die furchtbaren Anstrengungen wohl doch über ihre Kräfte gingen.
»Lass uns warten«, sagte er zu ihr.
Und da erschien auch schon das Gefährt, eine Kibitka, die drei Personen Platz bietet und vor die eigentlich drei Pferde gehören. Vor diesem Wagen trottete aber nur ein einziges Tier. Ein wolliger Mongolengaul mit wulstiger Mähne und buschigem Schwanz. Die Pferde dieser Rasse sind ungewöhnlich kräftig und ausdauernd. Auf dem Kutschbock saß ein junger Mann, neben ihm ein Hund, der neugierig auf die beiden Wanderer herabblickte.
»Es ist ein Russe«, sagte Nadja leise zu Michael.
Der junge Mann machte einen vertrauenerweckenden Eindruck. Er schien es nicht eilig zu haben, denn er ließ seinem Pferdchen gemächlich die Zügel. Die beiden traten etwas beiseite, mit harmlosem Lächeln, als wäre man nicht auf einer Landstraße, wo jeden Augenblick Tataren auftauchen könnten, blickte der Mann zu ihnen herunter und fragte,
»Na, wo soll's denn hingehen?«
Strogoff horchte auf. Diese gutmütige Stimme hatte er doch schon einmal gehört. Der Fahrer fragte noch einmal, als Nadja nicht sogleich antwortete.
»Nach Irkutsk«, sagte Michael.
»Nach Irkutsk? Aber wisst ihr denn nicht, wie unendlich weit es noch bis dahin ist?«
»Natürlich weiß ich das.«
»Und solch eine Riesenstrecke wollt ihr zu Fuß schaffen?«
»Was soll ich denn anderes machen?«
»Naja, für dich mag es noch angehen, Väterchen. Aber die junge Dame...«
Michael hielt es für richtig, Nadja als seine Schwester auszugeben.
»So, so, deine Schwester. Aber glaub mir, Väterchen, bis Irkutsk zu Fuß, das schafft sie nicht.«
»Höre, lieber Freund, wir sind von den Tataren vollkommen ausgeplündert worden. Ich habe keine Kopeke mehr in der Tasche. Würdest du trotzdem meine Schwester mit auf deinen Wagen nehmen? Ich gehe zu Fuß nebenher. Du sollst von mir in keiner Weise behelligt werden.«
»Nein, das lasse ich nicht zu. Mein Bruder ist blind«, rief Nadja.
»Blind?«
rief der Kutscher betroffen.
»Ja, die Tataren haben ihn geblendet.«
Der andere ließ sich nun nicht lange bitten. Bis nach Krasnojarsk sei er bereit, die beiden mitzunehmen.
»Wir werden uns auch schon zu dritt einigen«, meinte er gutmütig.
»Vielen Dank. Aber sag mir doch bitte deinen Namen, lieber Freund.«
»Ich bin Nikolaus Pigassow. Und nun steig auf, Väterchen.«
Und zu seinem Hund sagte er,
»Hopp, Sersko, Platz gemacht!«
Gehorsam sprang der Hund herunter. Michael und Nadja machten es sich in dem Gerstenstroh und der Birkenrinde, die hinten im Wagen lagen, bequem.
»Vorwärts, mein Teibchen!«
rief der junge Mann seinem Pferd zu und weiter ging es. Unendlich froh strich Michael seiner Begleiterin über die Hand, aber er spürte keinen Gegendruck. Die Ärmste war vor Erschöpfung sofort eingeschlafen.
»Ein nettes Mädchen, deine Schwester. Sie scheint ihre Kräfte überschätzt zu haben.«
Strogoff nickte.
»Schon lange unterwegs?«
fragte Nikolaus Pigassow weiter. Wieder nickte Michael. »Ja, recht lange.«
»Ist ja verteufelt, was man dir da angetan hat.«
Der Kurier antwortete nicht.
»Sag mal«, begann Michael dann nach einer Weile, »sind wir uns nicht schon einmal begegnet?«
Der andere meinte, sich nicht entsinnen zu können, aber Michael bestand darauf, seine Stimme schon irgendwo gehört zu haben.
»Wann soll das gewesen sein? Du möchtest wohl nur heraushaben, woher ich komme. Das ist kein Geheimnis. Aus Kolivan.«
Nun wusste der Kurier Bescheid. Er hatte den Beamten vom Telegrafenamt vor sich. Lachend gab der andere seine Bestätigung.
»Und hast du dort bis zur letzten Minute deinen Posten gehalten?« »Natürlich! Das war doch meine Pflicht!«
Strogoff erinnerte ihn an die beiden Reporter und ihre Telegramme und sprach von ihrem Streit um den Platz am Schalter, von dem Haufen Rubelstücke und dem Bibeltext der Schöpfungsgeschichte.
»Pff, möglich. Ich kann mich nicht entsinnen.«
»Aber das kann doch gar nicht sein. Einen solchen Auftritt vergisst man doch nicht.« Der Beamte schüttelte den Kopf.
»Ach, ich lese die Telegramme vor der Durchgabe zwar noch mal durch, weißt du, zur Kontrolle, aber ich nehme sie persönlich nicht zur Kenntnis. Dienstliche Dinge darf ich ja nicht wissen. Und so ist es doch das Einfachste, dass ich sie mir gar nicht erst merke.«
»So etwas an sturer Treuherzigkeit«, dachte Michael, sagte aber nichts. In gemütlichem Zotteltrab ging es dahin. Natürlich hätte Michael gern schnelleres Tempo gehabt, aber man durfte das tapfere Mongolenpferdchen nicht überfordern. Alle 3 Stunden legte Nikolaus eine einstündige Pause ein und teilte dabei bereitwillig seinen Proviant mit den beiden Fahrgästen. Ununterbrochen fuhren sie dahin, Tag und Nacht, durch die Steppe, durch unendliche Tannenwälder. 6 Tage hockten Strogoff und Nadja nun schon auf dem Fahrzeug. Bis Krasnojarsk mochten es noch 120 Werst sein. Nadja war schnell wieder zu Kräften gekommen, umsorgte Michael so gut sie konnte und gab ihm Bericht, wie es um sie herum ausschaute. Auch Nikolaus war darin unermüdlich. Er kannte die Gegend genau und hatte Freude daran, alles zu erklären.
»Wir müssen uns nun darauf gefasst machen, dass die schönen Sommertage bald zu Ende gehen. Der Herbst ist hier in Sibirien ja nur kurz und dann haben wir sehr schnell das schönste Frostwetter. Hoffentlich gehen die Tataren in Winterquartiere.«
»Ich glaube kaum«, sagte Strogoff.
»So, denkst du, Väterchen, dass sie bis Irkutsk vordringen?«
»Ich fürchte ja.« Nikolaus musste ihm beipflichten.
»Ja, ja, der üble Anführer, den die kriegswütigen Horden haben, wird sich wohl hüten, sie zur Ruhe kommen zu lassen. Sicherlich hast du auch schon von diesem Iwan Ogarev gehört.«
Strogoff nickte.
»Es gibt doch eigentlich nichts Gemeineres, als sein Vaterland zu verraten.«
Für Michael Strogoff wurde es schwer, ruhig zu bleiben. »Du hast recht, lieber Freund.«
»Väterchen«, fuhr Nikolaus Pigassow wieder fort, »es wundert mich eigentlich, dass das alles dich so gleichmütig lässt. Ich finde, jeder Russe muss sich empören über alles, was dieser Schurke begangen hat.«
»Ich kann dir versichern, lieber Freund, niemand hasst ihn so wie ich«, sagte Michael und wunderte sich selbst, dass die Erregung ihn nicht übermannte.
»Unmöglich, Väterchen, ganz unmöglich. Wenn ich mir vor Augen halte, was dieser Schuft getan hat, dann...«
»Ja, was dann?«
»Umbringen könnte ich ihn.«
»Und ich werd's tun. Verlass dich drauf«, stieß Michael Strogoff hervor. Nun lag Krasnojarsk vor ihnen, 8 Tage waren sie seit Semilowskoje unterwegs. Eigentlich seltsam, dass wir die ganze Zeit keinem tatarischen Spähtrupp begegnet sind, sagte Strogoff. Die drei Reisenden konnten nicht wissen, dass die Hauptmacht ein paar Tage durch ein russisches Korps, das in aller Eile herangeführt worden war, aufgehalten wurde. Zwar konnte es sich mit der feindlichen Übermacht nicht messen, denn das Tatarenheer umfasste jetzt eine 250.000 Mann, aber der kühne Vorstoß der Russen bedeutete wertvollen Zeitgewinn für Michael. Bekomme ich jetzt vom Gouverneur in Krasnojarsk die nötige Unterstützung, dann schaffen wir die 900 Werst bis Irkutsk und zwar vor den verwünschten Tataren, sagte er leise zu Nadja. Als die drei in Krasnojarsk einfuhren, erwartete sie eine bedrückende Überraschung. Die ganze Stadt schien ausgestorben. Kein Mensch war auf der Straße. Alle Häuser lagen verlassen. Die Bevölkerung hatte sich aus Furcht vor den Tataren hinter den Fluss zurückgezogen. Unheimlich klang der Widerhall der eigenen Schritte, als die drei Reisenden durch die verlassene Stadt wanderten.
»Aber wo soll ich mich denn nun melden?« fragte Nikolaus Pigassow ganz betroffen.
Er war in seinem Pflichteifer ja nur deshalb nach Krasnojarsk gefahren, um sich seiner vorgesetzten Dienststelle zur Verfügung zu stellen. »Am besten ist wohl, du fährst mit uns nach Irkutsk«, meinte Nadja ruhig.
»Ganz recht. Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Wollen wir gleich weiter, Väterchen?«
stimmte der gutmütige Beamte zu. »Warten wir doch lieber bis morgen früh«, versetzte Strogoff. »Bei Tageslicht kommen wir sicherlich besser über den Jenissei.« Und so suchten sie Unterkunft für die Nacht. Das war nicht schwer, denn alle Häuser standen ja unverschlossen da. Michael Strogoff war etwas besorgt. Wie sollten sie den Fluss überqueren? Vermutlich hatten doch die Einwohner alle Boote und Fähren zerstört, um die Tataren an ihrem Vordringen aufzuhalten. Und der Jenissei war breit, sehr breit, und hatte tückische Stromschnellen. Beim Morgengrauen schon waren die drei Reisenden am Ufer. Ungeduldig fragte Michael die beiden Begleiter, ob sie eine Fähre sehen könnten. Nadja brachte es kaum übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. Strom auf und Strom ab war nichts zu sehen.
»Geduld, Geduld, Väterchen, es wird schon noch werden«, sagte ihr freundlicher Begleiter.
Aber aller Trost fruchtete nichts. Nirgends war eine Fähre zu entdecken. Strogoff erinnerte sich an einen weiter aufwärts gelegenen Landeplatz. Doch auch hier war alles Suchen vergeblich.
»Da hilft es nichts«, sagte er dann entschlossen. »Wir müssen eben aus eigener Kraft hinüber.«
Nikolaus Pigassow war einverstanden.
»Hier ist eine wertvolle Hilfe«,
rief Strogoff. Beim Durchstöbern von ein paar verlassenen Häusern am Uferrande war er mit dem Fuß an einen Haufen Schläuche gestoßen.
»Großartig«, rief er, »die können wir zum Schwimmen benutzen.«
Und tatsächlich, sie wagten es. Sie banden luftgefüllte Reifen an die Räder und an den Wagenkasten, zwei große Schläuche unter den Leib des treuen Pferdes und hinein ging es in den Fluss.
»Nicht zu stark gegen die Strömung angehen. Lieber nehmen wir es in Kauf, weiter abwärts an Land zu kommen.«
Es war ein tollkühnes Wagnis, aber es gelang. Als der Wagen in der Nähe des jenseitigen Ufers von einem Strudel gepackt wurde, sprang Michael auf, streifte seinen Rock ab und warf sich ins Wasser. Nadja schrie auf vor Entsetzen. Aber mit schlafwandlerischer Sicherheit packte Strogoff, ohne etwas sehen zu können, das Pferd am Zügel und zog es schwimmend aus dem gefährlichen Strudel heraus. Endlich hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Nadja fasste die Hand ihres unerschrockenen Freundes und drückte sie voller Dankbarkeit und Stolz. Die verwegene Überfahrt hatte 2 Stunden gedauert.
»Gut gemacht, mein Täubchen, du hast eine Rast verdient«, lobte Nikolaus Pigassow seinen braven Gaul und klopfte ihm den Hals. »Die ganze Geschichte hätte nur halb so viel Spaß gemacht, wenn wir allzu leicht hinübergekommen wären«, sagte er dann zu seinen Reisegefährten.
Und euch,
meine lieben Reisegefährten, muss ich jetzt vertrösten auf die nächste Woche, wenn es wieder weitergeht mit Nadja und mit Michael und dem schlimmen Finger Ivan Ogarev, den keiner von uns leiden kann. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich kann. Naja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Geht raus, geht spielen. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss.